Es ist wichtig. Heute geht es um die Gnade Gottes. Und ich werde euch drei Geschichten erzählen und zwischendurch immer ein bisschen das betone, was die Geschichte sagen will. Also wenn ihr euch nur auf die Geschichte konzentrieren wollt, dann vergesst es dazwischen. Aber das ist auch wichtig, sonst hätte ich gesagt, nehmt euer Strickzeug raus und strickt. Aber hört euch die Geschichte an, die sind wirklich wichtig. Wir haben ich will vielleicht noch was zu mir sagen. Willi Kessler, 76, vergesslich. Meine Frau würde sagen, du vergisst alles, was ich dir sage. Nämlich der Jüngste. Aber ich bin Gott dankbar, dass er mir die Kraft gibt, hier zu sein. Und ich bin hier mit dem Vorstand. Und ja, und ihr seid jetzt dabei, sonntags Gottesdienste, die erste Gottesdienste. Das wächst jetzt so langsam an. Gestern Abend waren wir 6, 37 oder 35, ich weiß nicht so genau. Aber das ist ein fester Kern, der bleibt da ist Samstag. Das ist alles 70 plus. Und ja. Ich hatte euch vorgelesen, Titus 2, da ging es um die Gottes Gnade ist sichtbar geworden, so heißt es. Das ist ja interessant, Gottes Gnade ist sichtbar und wir brauchen alle diese Gnade. Das ist das Interessante, wir brauchen alle diese Gnade. Warum? Dass diese Gnade uns zu gottesfürchtigen und besonnenen Leuten macht. Von uns aus schaffen wir das nicht. Diese Gnade motiviert uns dazu, so habe ich mir es notiert, die Gottlosigkeit zu verlassen, abzuwenden und die Herrlichkeit Jesus Christus zu suchen, der sich ja, so heißt es hier, für alle Menschen dahingegeben hat. Und ich möchte jetzt mit dem ersten Beispiel anfangen. Ich dachte, das Beispiel, das ist gut. New York. Ihr kennt die Hochhäuser, die Wolkenkratzer, die da stehen. Und da gibt es, ich kriege die Zeitung, die Zeit, die Sonntagszeitung, die Zeit, immer montags, dienstags geschenkt. Die lese ich dann. Das habe ich 2021 ausgeschnitten. Der längste Bauschaden Manhattans. Ich war schon erschrocken, wie ich den Artikel gelesen habe. Und ihr seht da einen ganz schmalen Wolkenkratzer. Und da erzählt jetzt die Geschichte davon. Da wohnt eine Frau Abramowitsch. Die Dame ist wahrscheinlich stinkreich. Also die Zeitung hier ist vom 14. Februar 2021. Und diese Wolkenkratzer steht mitten in Manhattan. Und das Ding ist sage und schreibe 426 Meter hoch. Ein ganz schmaler, das seht ihr, und extrem hoch. Die New Yorker Bürger magen das Ding überhaupt nicht. Warum? Weil der das Sonnenlicht vom Central Park, also von den ihr im Kurpark, wegnimmt. Kurpark ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Also, die mögen das Ding gar nicht. Und in diesem Haus wohnt Sarina Abramowitsch mit ihrer Familie und seit 2016. Da ist sie eingezogen. Die Wohnfläche 325 Quadratmeter. Also das ist keine Sozialwohnung, keine arme Frau. Es ist ihr Zweitwohnsitz. Hat gekostet 17 Millionen 2016. Sie ist mit dem Gebäude nicht zufrieden. Und sie hat der New York Times gesagt, ich war überzeugt, ich würde das beste Gebäude in New York kaufen. Also wohnen. Sie verkaufen es immer noch als Gottes Geschenk an die Welt. Aber das ist es nicht. Das Himmelstürmchen hat eine ganze Reihe von Problemen. Und ich nenne euch jetzt mal ein paar. Die Unterlagen der New York Times, die der New York Times vorliegen, zeigen, dass die Winde den 426 Meter hohen, extrem dünnen Gebäude stark zusetzen und das Ding schwankt. Und je mehr höher man ist, umso mehr schwankt es. Das schaukelt besonders in den hochgelegenen Wohnungen. Und das führt zu folgendem Problem. Die Fahrstühle bleiben öfters stecken. Der letzte war 1,5 Stunden drin, weil der so geschwankt hat, und ist er nicht weitergefahren, der Fahrstuhl. Aber die Frau Abramovic hat noch ein Problem. 2018 gab es 2 Wasserrohrbrüche. Einmal erwischte es den 60. Stock und einmal die 74. Etage. Und dann läuft das Wasser durch alle Wohnungen, unter anderem auch durch den Fahrstuhldach. Sie sagte, sie hat einen Schaden von etwa 500.000 gehabt durch diesen Wasserschaden. Von Ruin sind die Eigentümer dieses Himmelstürmchen weit entfernt. Um einmal einen Eindruck zu geben von den Geldwerten, was das Ganze gekostet hat, das Gebäude hat 2016 1,3 Milliarden gekostet. Jetzt hat es einen geschätzten Wert 2021 von 3,1 Milliarden. Ein Penthouse, also ganz oben, wo es besonders schwankt, kostet 88 Millionen. Das günstige Zwei-Zimmer-Apartment nur 7 Millionen, preiswert. Wie ist eigentlich das Verhältnis zu den Nachbarn? Und deswegen erzähle ich diese Geschichte. Was macht diese Milliardärin Sarina Abramovic? Was sagt sie zu ihren Nachbarn? Auf Sympathien von ihren Nachbarn kann Sarina sich nicht verlassen. Da kann sie nicht damit rechnen. Und dann erhebt sie ihre Stimmen wegen der Baumängel, wegen den ausufernden Kosten und sagt dann folgenden Satz. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte. Hier in diesem Gebäude hasst jeder jeden. Haltet euch fest, in diesem Gebäude hasst jede jeden. Da nützt die schönste Wohnung nichts. Hier hasst jeder jeden. Da habe ich mir mal so ein paar Gedanken aufgeschrieben. Eine tolle Wohnung. Geld spielt keine Rolle. 325 Quadratmeter. Überall pure Luxus. Hier wohnt das nötige Kleingeld. Und hier hasst jeder jeden. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich dort wohnen möchte. Wenn du triffst jemanden auf dem Flur und du weißt, der macht dich wie sein Sodbrennen, dann fehlt die Qualität. Die Frage ist aber, die ich mir gestellt habe, wo sind unsere Schwächen? Deine und meine? Ist es vielleicht Neid? Bin ich immer freundlich und herzlich oder nörgle ich nur rum? Bin ich ehrlich und aufrichtig oder lüge ich mit der Wahrheit, indem ja, dass ich Halbwahrheiten sage? Wenn wir ehrlich sind, dann haben auch wir unsere Schwachstellen. Ich habe mir 4, 5 Punkte. Ich glaube, dass keiner von uns immer die Wahrheit sagt. Wir können auch mit der Wahrheit lügen, indem wir, dass man nur die Hälfte sagt. Keiner von uns ist immer frei von Zorn, Neid oder lieblosen Gedanken. Keiner von uns hat immer die beste Entscheidung getroffen. Niemand von uns hat immer das Richtige gewollt. Keiner von uns ist immer zum Dienen und zum Vergeben bereit. Wenn ich jetzt weitermache, redet ihr mit mir nicht mehr. Wir lassen das mal. Also wenn wir ehrlich sind, ist niemand von uns ohne Fehler. Das heißt, wir haben Grund zum Bedauern und zum Reue. Aber in unseren Herzen bleibt oftmals ein Betrübnis darüber, was wir gerade getan haben oder nicht getan haben oder falsch gemacht haben. Irgendwie sind wir alle, jeder von uns, Versager auf einem bestimmten Gebiet. Klingt hart. Und doch, ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht den Beweis dafür bringen, dass das stimmt. C.S. Lewis hat einmal folgenden Satz geschrieben, den habe ich blau und hinterlegt. Niemand weiß, wie schlecht er ist, bevor er nicht angefangen hat, Gutes zu tun. Nochmal. Niemand weiß, wie schlecht er ist, bevor er nicht versucht hat, Gutes zu tun. Und wie recht hat er? Der Maßstab, den bestimme nicht ich. Der Maßstab, den bestimmt die Bibel. Und auch nicht du. Du bestimmst nicht deinen Maßstab über dich, den bestimmt die Bibel. Pastor Gordon MacDonald schreibt einmal in einem seiner Bücher folgende Sätze. Ich erlebe es in meinen Seelsorgergesprächen immer wieder, egal ob ein Ehepaar da war, ein wütender Jugendlicher, eine alleinstehende Person, die in die Irre gelaufen war, oder ein Pastor, der sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Bei all den großen Unterschieden in den Situationen und Streitpunkten hatten sie alle eins gemeinsam. All diese Leute meinten, sich selbst zu erkennen. Aber das war nicht der Fall. Sie alle dachten, dass sie ein genaues Bild von sich hätten. Aber das hatten sie nicht. Sie alle wollten gern, dass ich mit ihrer Selbsteinschätzung übereinstimme. Aber das konnte ich nicht. Sie litten alle unter derselben Krankheit, doch sie leugneten es. Es dauerte nicht lange, bis ich erkannte, so schreibt Gordon MacDonald, dass ich aus erster Hand diesen menschlichen Zustand erlebe, nämlich, von dem die Bibel spricht, geistliche Blindheit. Und dann schreibt dieser MacDonald, die Sünde verblendet und weil sie das tut, hält mich die Sünde davon ab, mich selber deutlich zu erkennen. Wir leiden alle unter dieser geistlichen Blindheit. Sünde neigt zur Selbstentschuldigung, zur Selbstverherrlichung. Sünde ist selbstgerecht, schiebt die Schuld auf andere. Nur im Spiegel von Gottes Wort kannst du dich so sehen, wie du wirklich bist. Und nur in seiner Gnade, das habe ich mir zweimal markiert, findest du Hilfe für das, was du zu sehen bekommst, also dich selber. Und ich blätter so meine Bibel und finde die Überschrift Hoffnung für alle, wie Christen leben sollen. Na, dachte ich, das passt ja. Also die Verse. Kolosser 3, Vers 5. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt Kennzeichen ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, von Ausschweifung, Leidenschaften, Lastern, aber auch von Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn, zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander, beleidigt niemand. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Also, wir kriegen hier gesagt, wie wir leben sollen. Das Ziel ist klar, wir sollen immer Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Und nur durch Gottes Wort können wir wirklich erkennen, wie wir sind. Also praktisch, wo unsere Fehler liegen. Und deswegen habe ich diese Andacht genannt, die vergebende Gnade. Die vergebende Gnade. Und das ist wichtig, der Satz ist mir wichtig. Also wir alle erfüllen den Maßstab Gottes nicht. Wenn mein Versagen mir die Luft zum Atmen nimmt, dann habe ich ein Problem. Wenn ich mich meine Fehler quälen, dass ich krank werde, dann bist du nicht allein. Das ist dem David passiert. Und ich möchte mal einige Verse aus Psalm 32 nehmen. Da sagt David Folgendes. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und dessen Geist kein falsch ist. Mensch, der hat es gut. Meine Worte. Vers 3. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Eigentlich wollte ich das gar nicht aufdecken, aber mir ging es richtig dreckig. Vers 4. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Dem ging es auch noch körperlich schlecht. Das war nicht nur seelisch, der hatte auch noch körperlich Probleme, der David. Warum? Das wissen wir. Bathseba. Darum bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Sünden, meine Übertretungen bekennen und da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Bah! Der König David hatte ein Problem mit seinem Versagen. Es ging ihm nicht gut. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Beine. Ich war fix und fertig. Keine Kraft mehr. Vielleicht geht es dir oder jenem genauso wie hier uns, wie ich hier geschildert habe. Vielleicht gibt es Dinge, die dir zu schaffen machen. Und immer wieder erinnern wir uns an Menschen, an Situationen, wo wir nicht gut abgeschnitten haben. Was ist zu tun? Und jetzt müsst ihr wieder einschalten. Jetzt erzähle ich die Geschichte von Peggy. Und diese Geschichte hat mich sehr bewegt. Die hat mich wirklich bewegt. Es ist eine ganz einfache Geschichte, aber umso ernster ist. Ein Mann namens Christian George war mit Peggy in der Schule. Also die waren Schulkameraden. Und er beschreibt seinen kapitalen Fehler, den er gemacht hat. Und er beschreibt auch die Auswirkungen. Sie sind ganz einfach, aber es hat gesessen. Er fängt an, manche von uns haben eine Leiche im Keller liegen. Leiche, da meint er das Problem, was ihm, der Fehler, der ihm passiert ist, im Keller. Dann schreibt er weiter, andere haben einen ganzen Friedhof zu Hause. Das ist gemeint. Im Laufe unseres Lebens sammelt unser Gewissen all die Leichen auf, die wir gekränkt, belogen und betrogen haben. Wir alle tragen diesen schweren Sack mit Leichen mit uns herum. Und jetzt erzählt dieser Christian über Peggy. Und jetzt hört zu. Peggy hatte einen beeindruckenden Glauben. Ich werde nie vergessen, mit welcher Begeisterung sie die Bibel las. Nicht, weil sie auf eine christliche Highschool ging, sondern einfach, weil sie Gott besser kennenlernen wollte. Die Seiten ihrer Bibel waren über und über bedeckt mit Tinte von all ihren Anmerkungen, die sie sich aufgeschrieben hat. Wie sieht deine Bibel aus? Meine Bibel. Peggy und ich, wir beide gingen in die gleiche Klasse, Abschlussklasse Highschool des Jahres 2000. Unsere Klasse war in vielerlei Hinsicht eine absolute Ausnahmeklasse. Wir hatten die besten Volleyballspieler in der ganzen Gegend. Okay. Wir hatten die besten Musiker im ganzen Landkreis. Also ihr zwei habt das heute klasse gemacht. Großartig. Wir hatten die besten Footballspieler, das beste Footballteam im ganzen Bundesstaat. Also toll. Aber wir hatten auch einen Sündenbock. Ein Mädchen, an dem wir unseren Frust abreagierten. Und sie hat unsere Witzeleien geduldig ertragen. Und das war nicht okay. Wir hatten eine Außenseiterin, ihr Name war Peggy. Oder wir nannten sie Piggy. Am letzten Tag der Abschlussprüfung der 10. Klassen legte Peggy und ich die gleiche Prüfung ab. Es war eine Mathearbeit und man hatte uns Folgendes gesagt, dass wir einen Bleistift in der Härtegrad 2 brauchen, weil wir Zeichnungen ausmessen sollten. Also ein scharf gespitzter Bleistift, Härtegrad 2. Es war eine Mathearbeit. Ich hatte gleich 12 von diesen Dingen in meiner Tasche. Ich war also bis an die Zähne bewaffnet. Kurz vor Beginn der Prüfung drehte sich Peggy zu mir um, sie saß vor mir, und fragte mich, ob ich einen Bleistift für sie hätte. Es war weder Feindlichkeit noch Bitterkeit in ihrer Stimme, doch ich schüttelte ohne zu zögern den Kopf und log sie an. Nee, ich brauche meinen. Tut mir leid, das ist mein letzter, den brauche ich. Sie fragte die anderen Klassenkameraden und sie gaben ihr keinen Bleistift. Manche haben dann gesagt, du weißt doch ganz genau, du kannst doch nicht so unvorbereitet zur Prüfung kommen, dass du das brauchst. Ein paar lästerten. Peggy hat dann den Lehrer gefragt. Sie war es gewohnt, gehandelt zu werden. Sie lachte darüber und tat so, als sei es ihr egal. Aber es war lieblos und richtig fies. Nach der Prüfung stieg Peggy in ihr Auto und fuhr davon. Allerdings verlor Peggy auf dem Highway 280 die Kontrolle über ihren Wagen, prallte gegen die Leitplanke, überschlug sich, das Auto landete auf dem Dach und schlitterte über den Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn mit hoher Geschwindigkeit in einen Truck. Peggy war sofort tot. Welch eine Katastrophe. Als wir von ihrem Tod hörten, da legte sich eine schwere Decke der Schuld über uns. Alle, die sie gehänselt hatten, fühlen sich irgendwie überführt und der Scham war mit Händen zu greifen. Wir fühlten uns total schlecht. Monatelang ging mir der Tag, an dem sie starb, nicht mehr aus dem Kopf. Und immer erinnerte ich mich an diese Matheprüfung, als ich ihr die einfachste Geste der Freundlichkeit versagt hatte. Ich dachte an ihren Gesichtsausdruck, als sie den Lehrer um einen Stift bat, nachdem die Klassenkameraden sie hatte auflaufen lassen. Und ich dachte an das Päckchen Stifte in meiner Schultasche, nagelneu, Härtegrad 2 und gespitzt. Viele Nächte waren seither vergangen und immer wieder rumort es in meinem Keller wegen meines Versagens. Und ich bin mir sicher, einigen von uns geht's genauso. Er schreibt weiter. Es war ein schwieriges Begräbnis, eine traurige Zeit voll Kummer über das Leben oder über ein Leben, das so kurz war. Die durften damals mit 16 Auto fahren. Sie ist also praktisch mit 16 gestorben. Nur 16 Jahre nachdem Gott ihr das Leben geschenkt hatte, wurde sie heimgeholt. Viele Schüler der Highschool kamen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Für die Meister war es das erste Mal, dass sie ihr die Ehre erweisen. Ich ging nicht auf Peggys Begräbnis. Ich wollte nicht, ich konnte nicht. Nicht nachdem ich sie so übel behandelt hatte, nicht nach all den demütigen und schlechten Herzen. Gott holte sie zu sich in den Himmel, nur 2 Stunden, nachdem ich ihr das Leben so schwer gemacht hatte. Und jetzt haltet euch fest. Und bis heute kann ich keinen Bleistift in die Hand nehmen, ohne an mein beschämendes Handeln zu denken. Diese Erfahrung mit seiner Schulfreundin Peggy beschreibt der Christian George in dem Buch Auf der Suche nach dem Sinn des Glaubens. Es ist eine Tatsache, dass wenn die Blätter einmal dürr sind und vom Baum gefallen sind, du kannst sie nicht mehr zurückstecken. Hast du einmal ein Wort rausgehauen, das nicht gut war, dann kannst du es nicht wieder aus dem Ohr des anderen herausholen. Hast du einmal eine fragwürdige Entscheidung getroffen und in die Tat umgesetzt, du kannst den Moment nicht mehr rückgängig machen. Wir alle, du und ich, haben einfach nicht die Möglichkeit, unsere Vergangenheit nochmal zu erleben. Was geschehen ist, ist geschehen. Vielleicht wünscht man sich die Zeit zurückzudrehen. Vielleicht geht es um ein unfreundliches Wort, einen hässlichen Gedanken. Vielleicht einen Augenblick voller Neid, ungebremster Gier. Vielleicht um einen Augenblick des Stolzes, in dem wir im Mittelpunkt stehen wollen. Und wenn wir nur ein wenig Demut haben und fähig sind, mit einer gewissen Sorgfalt und Ehrlichkeit auf unsere Vergangenheit zurückzublicken, dann empfindet man Reue. Immer wieder machen wir also täglich Fehler und wir reichen nicht an Gottes Maßstab heran. Was können wir tun? Und das ist jetzt wieder, wo ich euch bitten möchte, zuzuhören. Erstens, wegen unserem Versagen können wir uns in Schuldgefühle und Scham wälzen. Und du kannst hart mit dir ins Gericht gehen, dass wir unser Versagen vor Gott verbergen wollen, vor den Menschen verbergen. Oder du kannst dich darauf festlegen und alle Beweise leugnen, das war ganz anders, das macht doch jeder. Oder drittens, du kannst in deiner Niedergeschlagenheit, in deiner Betrübnis zu Gott hinlaufen, anstatt von ihm wegzulaufen. Gerade wenn wir enttäuscht sind über unser eigenes Verhalten, dann sollten wir täglich dem Herrn für seine Gnade danken, die uns von der, sagen wir einmal, quälenden, lähmenden Reue unserer Vergangenheit befreien kann. Es kann sein, dass deine Reue dich so fertig macht, du kannst Gott nicht mehr dienen. Du siehst nur noch dein Versagen. Vielleicht kann uns das Wort Befreiung hier etwas sagen. Diese Befreiung, diese Freiheit bedeutet nicht, unser Versagen zu leugnen. oder die Geschichte umzuschreiben. Nein, diese Freiheit ist die vergebende, verändernde und befreiende Gnade. Das war das Thema, was ich dir gesagt habe. Die befreiende Gnade. Und diese Gnade befreit mich. Ich kann meine Vergangenheit hinter mir lassen. Gott gibt mir ein neues Leben. Ich habe eine Hoffnung. In meiner Bibel, ich habe sie da, Van Ding, ist vorne auf der ersten Seite folgenden Vers aus 1. Petrus 1,13. Der ist mir wichtig. Seid besonnen. Setzt eure ganze Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gegeben, dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Was heißt denn das? Setzt deine Hoffnung nicht auf dein, was du für ein toller Hecht bist, nett, lieb, anständig. Setzt deine Hoffnung auf die Gnade Christi. Der zweite Vers, 147, Vers 11. Der Herr freut sich über alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten. Das sind zwei Verslein. Und das ist genau das, was wir brauchen. David brauchte diese Gnade, sein Gewissen machte ihn fertig. Alles, worauf ich zurückblicke und was ich gern ändern würde, ist, und jetzt haltet euch fest, vollständig von dem Blut Jesu bedeckt worden. Da hat Jesus bezahlt. Das gibt's nicht umsonst. Da hat Jesus alles bezahlt. Ich bin jetzt frei. Ich brauche nicht mehr die Last meiner Vergangenheit auf den Schultern zu tragen. Das ist mir so bewusst geworden mit diesem Beispiel von der Peggy, weil der das gesagt hat, ich kann keinen spitze Bleistift mehr angucken, das macht mich fix und fertig, wegen meinem Fehler. Dazu einmal eine Stelle noch aus dem Philipperbrief 3. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, schreibt Paulus. Ich will vergessen, was hinter mir liegt. Ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir, auf Christus. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegpreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Philipper 3, 13 und 14. Ein wunderbares Wort. Frage an uns alle. Bist du noch durch deine Vergangenheit wie gelähmt? Lebst du noch unter diesem dunklen Leichentuch und sagst, ach, wenn doch nur? Beeinflusst deine Vergangenheit immer noch deine Gegenwart? Mehr, dass du gar nicht mehr Gott dienen kannst? Wenn ja, habe ich mir drei Dinge notiert. Erstens, du kannst mit aller Schuld und in aller Betrübnis und in aller inneren Zerbrochenheit zu Gott kommen. Er wird dich nicht abweisen. Zweitens, du kannst unerschrocken und mit Zuversicht in das Licht seiner Gegenwart kommen, obwohl er gerecht ist und du nicht. Drittens, du kannst alles tun, was deine Stellung vor ihm niemals auf deinem Gerechtigkeit, auf deinem gerechten Verhandeln gegründet ist. So gerecht sind wir nicht, sondern auf dem vollkommenen Gehorsam Jesu. Das ist der Grund, warum wir zu Gott kommen. Weil du in Christus bist, wirst du von Gott als gerecht angesehen. Und darum wirst du für immer und in alle Ewigkeit in seine Gegenwart aufgenommen. Ja, der letzte Satz steht hier, wir alle sind berufen, ein heiliges Leben zu führen. Aber deine und meine Lebensführung war niemals die Grundlage für deine Stellung vor Gott. So gut sind wir nicht. Sie wird es auch niemals sein. Es ist reine Gnade. Zum Schluss eine Geschichte vom Jugend für Christus, Klaus-Dieter, vielleicht kennst du die. Ein Mann saß in seinem Büro und schaute die Post durch. Einen Augenblick später kam seine Frau herein und sagte, könntest du mal nach unserem Fünfjährigen gucken? Ich muss kurz ein paar Besorgungen erledigen. Er schlug seinem Sohn vor, doch in sein Zimmer zu gehen und dort zu spielen. Kein Erfolg. Der Junge fand ständig Gründe, wiederzukommen. Um ihn wieder zu beschäftigen, suchte er angestrengt nach irgendeiner Lösung, um ihn zu beschäftigen. Und da fiel ihm beim Blick auf die Zeitung eine große Weltkarte auf. Dann zerriss er diese Weltkarte, zerreißt sie in kleine Stücke. Er kommt zu ihm und sagt, Glaubst du, dass du dieses Puzzle wieder zusammensetzen kannst? Kannst du die Welt wieder zusammensetzen? Und er war sich sicher, das funktioniert nie. Der weiß nichts von Frankreich, Japan, Nepal, kennt er alles nicht. Die nächsten 2 Stunden habe ich Zeit, der hat zu tun. 20 Minuten später war er da. Gefällt mir. Er kam strahlend ins Zimmer. Papa, ich bin fertig, schau mal. Skeptisch ging der Vater ins Zimmer. Die Weltkarte war wieder tatsächlich zusammengebastelt. Wie hast du das gemacht? Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll, das sagte der Sohn. Aber dann habe ich gesehen, dass auf der Rückseite des Blattes ein Mann abgebildet war. Dann habe ich das Puzzle von diesem Mann zusammengesetzt, das Blatt umgedreht und dann sagt er, die Welt war wieder in Ordnung. Ich muss lachen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen wie mir geht. Wenn Sie abends die Nachrichten anschauen, so möchte man oft die Welt wieder zusammenkriegen. Manchmal weiß man dabei nicht, wo man beginnen soll. Dann denke ich an, ich fange schon mal an, dass ich bei mir anfange, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Ich denke, wir alle wissen, dass dieser Mann Jesus Christus ist, der sich diese Welt nicht aus der Hand nehmen lässt. Er kann die Welt wieder in Ordnung bringen. Dieser eine ist der Schöpfer und gleichzeitig auch dein Retter und dein König. Was könnte dir Besseres passieren? Epheser 3, Vers 11 und 12. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Zu jeder Zeit und voller Zuversicht. Alles, aber auch wirklich alles hängt von der Gnade Gottes ab. Er nimmt uns an, er rechtfertigt uns, er reinigt uns, er verändert uns, er stärkt uns, er füllt uns mit ewiger Hoffnung, er macht uns zu seinem Volk. Nichts von all dem hätten wir erreicht, freiwillig, wenn wir uns angestrengt hätten, so und so. Es ist die reine Gnade. Amen.